Morgen. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürften. Seid ihr einverstanden? Schön. Benny, ich danke dir, dass du in der Gemeinde dienst und auch unterstützt im Lobpreisteam. Das gefällt unserem himmlischen Vater so sehr, dass du uns hier in der Gemeinde dienst und mitdienst, dass er dir eine Frau geschenkt hat aus der Gemeinde. So. Wir haben ein Thema. Das ist ja der Startschuss. Beat, ist das so? Zum Live-Seminar. Ich habe das Glück, der erste Predigt zu halten. Wie können wir glücklich werden? Ja, das Kleingedruckte immer, was auf unserem Sonntagsblatt steht, was Gabi sehr treu weiterführt, angefangen von Stefanie. Da steht hier, ich kann hier die Frage stellen, wie können wir glücklich werden? Ich könnte hier vom Sonntagsblatt antworten. Immer wieder Wellen glätten. Konflikte lösen, Liebe schenken, Grenzen setzen, Tränen trocknen, 100-mal das Gleiche sagen, umsorgen und helfen, vertrauen und hoffen, loslassen und Gott übergeben. So kannst du glücklich werden. Das ist unser Thema für heute Morgen. Erste Predigt, ich nenne das Vitamin G. Wir alle wissen, Vitamin C und Vitamin B ist so wichtig, aber wie ist das mit Vitamin G, Vitamin Glück? Wo finden wir das? Wie bekommen wir das? Wie können wir glücklich werden? Das ist der Million-Dollar-Frage. Wie können wir glücklich werden? So vieles wurde darüber geschrieben, Lieder geschrieben, philosophiert und so weiter. Ich glaube, wir könnten bei Gott eine Antwort finden heute Morgen. Ich will anfangen damit, die Frage stellen, was sagt die Weltreligionen? Denn die Weltreligionen beschäftigen sich auch seit eh und je über diese Frage. In Islam, das höchste Ziel und Glück für Muslime ist es, ins Paradies zu kommen. Ob ein Mensch in Paradies kommt, darüber entscheidet Allah, indem er ihr Handeln im Leben bewertet. So, das heißt im Islam, das ist das Ziel, jeder will ins Paradies kommen, aber die Gewissheit, jetzt und heute, haben sie nicht. Dieses Gericht Gottes über die Taten der Menschen wird nicht nur Tag der Auferstehung, sondern auch Tag des Glücks genannt in der islamischen Theologie. Im mittelalterlichen Islam wurde Glück mit Reichtum verbunden und Armut mit Unglück. Später waren sich die meisten Gelehrten einig, dass Reichtum nur ein kurzes Vergnügen ist. Hinduismus. Hindus und Buddhisten trennen streng zwischen menschlichen Gefühlen, von denen man sich lösen muss, und wahrem Glück und Seligkeit. In Indien, dem Geburtsland des Hinduismus, nennt man die höchste Freude und vollkommene Glückseligkeit Ananda. Wörtlich übersetzt das Nichtglück. Dieser Zustand kann ein Mensch erreichen, wenn er an der göttlichen Kraft des Universums, dem Brahman, teilhat. Aber wie kommt man dorthin? Das ganze Hinduismus ist darauf aufgebaut, wie kommen wir dann dort als Hindus dahin? Das sind nur ganz kurze, prägnante Aussagen, was Glück betrifft, im Zusammenhang mit den Weltreligionen. Buddhismus. Auch in Buddhismus glaubt man daran, wiedergeboren zu werden. Diesen endlosen Kreislauf kann man erst durchbrechen, wenn man wunschlos glücklich ist. In diesem Zustand ist man völlig zufrieden, lebt ganz im Augenblick und sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Es ist also eine Mischung aus Freiheit, Gelassenheit und Wissen. Ein Glücksgefühl, das ein Einzelner erlebt, hat in dieser Vorstellung keinen Platz. So ist das in der Buddhismus. Ob man es nun Glück, Frieden oder Erleuchtung nennen will, der Weg dorthin heißt Buddhismus, der edle achtfache Pfad. Es soll den Menschen helfen, sich von schlechten Gefühlen zu befreien. So, das ist, worüber die Buddhisten jeden Morgen aufstehen und mit ihren Gebeten sich bemühen. Der jüdische Glaube ist der einzige, bei dem man im Hier und Jetzt glücklich sein kann, nicht erst nach dem Tod. Der jüdische Glaube geht auf die Tora als wichtigste Schrift zurück, die auch Teil des Alten Testaments der Christen ist. Je nach Übersetzung kommt darin einige Male das Wort Glück vor. Ein wichtiger Begriff ist aber das hebräische Shalom, das man mit Frieden oder Heil übersetzen kann. Shalom ist so umfassend. Der Shalom Gottes zu erfahren in deinem Leben heißt auch Gesundheit, dass es dir gut geht. Und so mit dieser Thematik von heute Morgen können wir sagen, der Shalom Gottes, wenn du den wirklich bekommst, Jesus Christus selber ist der Shalom Gottes. Er ist der Friedefürst. Und wenn wir ihm haben, dann haben wir das Glück. Ähnlich wie bei den Christen kann ein Jude nur in der Beziehung zu Gott Glück erfahren. Jesus sagte, ich bin gekommen, euch Leben zu geben und Leben im Überfluss. Dieses Leben im Überfluss hat mit qualitatives Leben zu tun. Qualitatives Leben. Leben, das nicht abhängig ist von irgendwelchen materiellen Vorstellungen, qualitatives Leben. Unabhängig von wie gut es uns geht äußerlich oder auch ob wir Krisen erleben. Qualitatives Leben dürfen wir in jeder Lebenslage erfahren. Die Tage in Fernsehen, Nachrichten und überall war sehr viel zu hören vom Auschwitz. Ich habe noch einmal beim Nachrichtenhören und die Kurzberichte im Fernsehen gesehen. Es ist wirklich sehr bewegend. Der Ausmaß von das Böse, was dort geschah, ist unvorstellbar. Das können wir uns wirklich, auch wenn wir buchstäblich da wären und das alles, diese Gaskammern und alles anschauen, trotzdem können wir das uns nicht vorstellen. Was mich sehr bewegt, es gab Berichte, jetzt inzwischen nur wenig Menschen, die jetzt noch leben. Und von solchen Menschen habe ich Zeugnis gehört, was wir so gang und gäbe ist unter uns in der Gemeinde, unter den gläubigen Christen. Wir reden vom Zeugnis geben. Und dass ich hörte zum Beispiel eine Frau, die den Holocaust überlebt hat. Man hielt sie für tot und hat sie irgendwo hingeschmissen. Und sie war 12 Jahre alt oder 10 Jahre alt und könnte flüchten. Und irgendein Lastwagenfahrer, der immer Reinigung abgeholt hat für die Militärleute dort vom Hitler, hat sie in Lastwagen mitgenommen und sie irgendwo in Polen im Wald abgesetzt. So könnte sie flüchten. Was mich bewegt hat, ist, dass sie sagte, auch genau dort, in der KZ, hat sie Gott erlebt. Da hat sie Gott gefunden. Und sie spricht, wie wir sprechen, von einem sehr tiefen Glaube an Gott. So, etwas ganz kristallklar zu sagen bezüglich dieser Thematik, wie können wir glücklich werden? Nur in der Beziehung zu Gott können wir das erfahren. Mein Predigttext ist von Matthäus 6, Vers 34. Ich habe einen Text gewählt, das nicht direkt über Glück redet, sondern eher das, was Glück bewirkt. Jesus spricht in der Bergpredigt: Sorgt nicht für den Morgen, denn der morgige Tag wird für seine Sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Das Wort Glück findet sich kein einziges Mal im Neuen Testament. Habt ihr das gewusst? Kommen wir bald zu einem Lieblingsbegriff und Wort von mir, was wir im Neuen Testament finden. Stattdessen findet man die Worte Heil oder Freude, wenn es um Glück und Zufriedenheit geht. Wir denken an der Bergpredigt, die Seligpreisungen. Wie beginnt jede Seligpreisung? Selig? Okay. Gibt es da andere Übersetzung? Glückselig. Oder je nach Übersetzung heißt das auch, glücklich bist du. Und was ist das Wort dafür Glück? Ihr habt das doch alle gelernt von mir. Makarios. Makarios. Wenn ich mal wieder einen Sohn haben würde, werde ich ihn Makarios nennen. Makarios. Das erste Mal wurde das Wort gebraucht im Zusammenhang mit einfachen Menschen. Jesus spricht zu armen Menschen, Menschen, die unterdrückt sind, Menschen, die leiden, Menschen, die aus der Gemeinschaft am Rande stehen, ausgestoßen, die existenziell nichts haben, krank sind und so weiter. Zu der Zeit, wo Jesus diese Worte aussprach, war das Volk Gottes politisch unter fremder Herrschaft. In so einer Situation spricht Jesus das Wort zu ihnen in die Seligpreisungen im Bergpredigt und sagt, Makarios. Was ist denn da so besonders an das Wort? Das Wort Makarios war bis zu diesem Zeitpunkt, wo Jesus Gebrauch davon gemacht hat, war in der griechischen Philosophie reserviert nur für die Götter. Wenn man von die Götter redete in der griechischen Mythologie und Philosophie, dann redete man von Makarios. Nur die Götter haben das Recht gehabt, glücklich zu sein. Und nun wendet Jesus das Wort, diesen Begriff an uns. Wir dürften als Kinder Gottes durch die Gabe, dass Gott, unser himmlischer Vater, uns geschenkt hat, glücklich und zufrieden werden. Wie in der griechischen Mythologie. Götter. Man sagt auch, in der Gastronomie haben wir vielleicht dieses Wort gehört, Essen wie Gott in Frankreich. Kennt ihr diesen Begriff? Ja, weil die Franzosen so viel Wert darauf legen, so feudal zu essen. Also ich könnte sagen, essen wie Gott in der Schweiz. Rösti und Geschnetzeltes ist ja auch Götterspeise. Aber man bringt immer diesen Begriff in Zusammenhang mit Wohlergehen, lass es dir gut gehen, in Verbindung mit den Göttern. Ganz genau in der christlichen Theologie. Du bist ein Kind Gottes und du trägst Gottes Handschrift. Und vielleicht erschreckt das ein oder der andere, wenn ich euch heute Morgen sage, du bist auch ein Gott. Nicht der große, allmächtige Gott, aber du bist auch ein Gott. Und so hast du das Recht von der Schöpfergott, der uns dazu berufen hat, seine Kinder zu sein, glücklich zu sein. Wie können wir glücklich werden? Die Bergpredigt sagt es. Die Bergpredigt, eine unentbehrliche Vorlage für die Glücksforschung. Ganz am Anfang der Bergpredigt stehen die Seligpreisungen. In manchen Übersetzungen werden sie treffend wiedergegeben mit glückselig oder glücklich sind und so weiter. Jesus Christus rät, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstört und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Manche könnte meinen, dass Jesus ist gegen Reichtum. Nein. Aber manche meinen, wenn sie so viel wie möglich ergattern und das sammeln, darin finden sie ihr Glück. Es ging auch vorher darum, Gott oder Mammon zu dienen und so weiter. Das heißt, sammelt in ein Bankkonto das, was Ewigkeitswert hatte. Ein sehr bekannter Universitätswirtschaftswissenschaftler, Professor aus München, lebt noch, er ist immer noch der Chef dieser Universität, der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Ein sehr gläubiger Mensch, er ist einer von den Wirtschaftswissenschaftlern, der über den Euro geschrieben hat. Und was für Probleme, dass der Euro mit sich bringt. Ich habe einen Vortrag von ihm gehört bei der IVCG-Kongress, ein sehr brisanter Vortrag über die globale Wirtschaftslage. Und am Ende hat er davon gesprochen, was seine persönliche Meinung ist, was wahre Reichtum ist. Es waren, weil er eine sehr bekannte Persönlichkeit ist, waren sehr viele Prominenten, Nichtchristen, anwesend, seinen Vortrag zu hören. Und er sprach davon und sagte, mein persönlicher Rat an euch, investiere in Menschen, das ist wahre Reichtum. Ja, die Frage lautete an ihm sehr oft, sagte, sollen wir Gold kaufen, sollen wir Silber kaufen? Sein Rat war, macht, was ihr wollt, aber was ich euch gebe als guter Rat, investiere in Menschen. Deshalb haben wir heute Morgen im Gottesdienst für die Mission gebetet, für Menschen, die verfolgt sind. Deshalb engagieren wir uns missionarisch und geben Missionsgelder, damit diese Menschen gedient werden und in ihnen investiert. Nicht nur mit der frohen Botschaft, sondern auch mit praktischer Hilfe. Unsere Gemeindebewegung ist mit sämtlichen Ländern verbunden, wo wir praktische Hilfe leisten in der Mission. Ich bin regelmäßig in der Ukraine. Am Samstag fliege ich dort wieder hin. Und wir werden eine Aktion dort durchführen, wo wir Menschen, die kriegsgeschädigt sind, auch unterstützen. Ich habe eine Woche lang Unterrichtsdienst in der Priesteruniversität. Und das ist ein ganz interessantes Thema, was Sie mir gegeben haben. geistliche Erneuerung in der orthodoxen Kirche. Ist das möglich? Also ein besseres Thema hätten Sie mir nicht geben können. Natürlich rede ich von der Heilige Geist, wie sehr wir den Heilige Geist brauchen und geistliche Erneuerung. Und nur durch den Heiligen Geist ist es möglich, dass wir wahres Leben und wahre Glück in Jesus Christus finden. Der Übererzbischof hat mir die Freiheit gegeben, alles zu sagen, was ich auf mein Herz habe. Kein Zensur. Ich habe gedacht, Mensch, besseres Angebot kann ich nicht bekommen. So, auf diese Weise, obwohl ich jetzt gerade am Predigen bin, bitte ich euch, auch an mich zu denken für die nächste Woche und meinen Dienst dort. Und wir bringen auch Priester zusammen, die keine Mittel haben, durch Gaben, die ich mitnehme, damit wir für sie bezahlen können, für das Seminar und auch für Essen und Trinken und so weiter. Investiere in Menschen. Es gibt so viele unzählige Gelegenheiten und Möglichkeiten jeden Tag, dass wir Schätze sammeln können im Himmel, indem wir in Menschen investieren. Ermutigung, Erbauung, Freundlichkeit, Gastfreundschaft, was auch immer. All diese Aktivitäten gehören dazu, Schätze im Himmel zu sammeln. Vielleicht bist du schon ein Multimillionär und du weißt das gar nicht. Also zumindest seit ich in der Gemeinde bin, werde ich sagen, die Gabi ist Multimillionärin. Sie investiert so viel Zeit in der Gemeinde und hilft praktisch und hilft uns im Haus in Utwil und da, wo Not ist, hilft sie. Ralf, du wusstest nicht, dass du bist mit einer Millionärin verheiratet. Sie hat Unmengen Schätze im Himmel. Und diese Schätze, die sie im Himmel hat, kann niemand klauen. Es ist Diebstahl sicher. Du musst, die Deutschen haben auch Gold verlagert in Fort Knox in Amerika. Habt ihr das gewusst? Das ist ja ein Gefängnis. Und das ist fast unmöglich, sagt man, dieses Gefängnis irgendwie zu durchbrechen. Da überlebt keiner, der dort als Gefangener sitzt. Kommt er dort frei. Und die Amerikaner haben das damals gebaut, um ihre Gold und Goldreserven und so weiter dort zu verlagern, bunkern. Aber ich kann euch sagen, gut, wo sie jetzt noch ihre Schätze haben, wo die Schweizer das haben, wo die Deutschen das haben, das ist jetzt unwichtig. Aber sammelt euch Schätze dort, in den Himmelreich, durch alles, was ihr tun als Kinder Gottes. Denkt daran, dass du Reichtum sammelst und das führt wirklich zu wahrem Glück. In der Bergpredigt, der wichtigste Rede, die von Jesus Christus überliefert ist, benutzt er oft das Wort selig. Selig sind die Friedfertigen. Sie werden Kinder Gottes heißen. Oder glückselig, können wir sagen, sind die Friedfertigen. Denn sie werden Kinder Gottes heißen. Viele Aussagen der Forscher klingen so, als seien sie geradewegs aus der Bibel abgeschrieben. So ein Forschungsergebnis kommt in mein nächster Punkt. So schreibt der kanadische Entwicklungspsychologe Gary T. Reker, ich habe zwei Papiere von ihm, Papier nennen wir, wenn man etwas Akademisches schreibt, mehrere Seiten lang. So schreibt der kanadische Entwicklungspsychologe Gary T. Reker, hören Sie auf, sich Sorgen zu machen. Entwicklungspsychologe, sehr berühmt, sehr profiliert. Dozent in mehreren großen Universitäten. Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen. Glückliche Menschen machen sich keine Sorgen, weil Sorgen eine Form des unerfreulichen Denkens ist. Viele Aussagen der Forscher klingen so, das habe ich jetzt gerade gesagt. Darum sagt Jesus, sorgt euch nicht, weil der Sorgengeist der Killergeist ist. Es bringt euch gesundheitlich um. Es bringt euch um, was eure Wohlbefinden betrifft. Das ist ein Killer. Schlimmer als die Coronavirus. Schlimmer als AIDS. Es gab große Panik. Ihr kennt das da mit die Rinde, die krank wurden. Wie hieß das? BSE. Dann hieß es überall, ess kein Rindfleisch, die können verseucht sein. Dann kam diese Vogelgrippe aus China. Komischerweise kommen all diese Seuchen häufig aus solchen Ländern wie China. Und so weiter. Aber eines, was uns betrifft, Europäer und auch hier in der Schweiz, in Europa, ist der Sorgengeist. Und dieser Sorgengeist macht uns krank. Macht uns krank, auch buchstäblich, gesundheitlich krank. Es ist dieser selbe Entwicklungspsychologe, den ich genannt habe, hat etwas durch empirische Untersuchungen etwas festgestellt. In seiner Untersuchung hat er Folgendes festgestellt. Ich stelle mal die Frage in unsere Mitte. Wie viel Prozente von Problemen hat er in der empirischen Untersuchung festgestellt, dass wirklich gelöst werden, wenn wir uns Sorgen machen? Er hat festgestellt, wer hat gesagt keins? Ich kann auch sagen keins. Er hat festgestellt, die Dinge, worüber wir uns Sorgen machen, 90% davon gehen nicht in Erfüllung. Das hat er festgestellt bei der empirischen Untersuchung. Das sind gewisse triftige Gründe, wo eine Mutter oder ein Vater, ein Ehepartner, Ehemann, Kind, wer auch immer, sich Sorgen macht, sagt man, okay, wenn 10% zutrifft, das ist viel. 90% trifft nicht zu. So ist das kein Wunder, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Über diese Bibelstelle rege ich mich jedes Mal total auf, sagt ein Landwirtin. Das kommt ja noch schlimmer. Jesus sagt, säet die Lilien. Sie säen nicht, sie ernten nicht und eure himmlische Vater ernährt sie doch. Was soll das? Sagt diese Landwirtin. Ein Aufruf zur Faulheit? Also ohne Säen und Ernten läuft bei uns nichts. Nicht, läuft bei uns auf der Hof gar nichts. Und auch nicht ohne die Sorge für den nächsten Tag, sie weiß, wovon sie redet. Sie macht sich Sorgen. Sie hat 70 Kühe zu füttern und melken, baut Getreide an und macht Heu. Dafür sind Fleiß und Fürsorge nötig, ganz klar. Aber kennst du auch die Sorgen, die wir durch unsere Handeln gar nicht beeinflussen können, die einem auffressen? Also meine Landwirtin, die kann und soll natürlich säen und ernten, Kühe füttern und melken. Aber das alles auch gedeiht, das hat sie noch nur begrenzt in der Hand. Dasselbe gilt, sie hat Kühe zu füttern und melken, zu säen. Das gilt auch für dich. Aufstehen, zu arbeiten gehen und so weiter. Dennoch hast du durch Sorgen kein Einfluss auf deine Tätigkeit. Wir pflügen und wir streuen den Samen aufs Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand, heißt es in einem sehr bekannten Choral. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Sein wunderbares Choral. Sich verrückt machen um Dinge, die wir nur begrenzt beeinflussen können, das ist unsinnig, sagt Jesus. Da laden wir manchmal viel zu viel Sorgen auf unsere Schultern. Darum sorgt euch nicht. In der jüdisch-christlichen Glaube, Glück ist nur möglich in Verbindung mit Gott, der Leben schenkt, Heilsgewissheit, uns erfüllt mit Frieden. Darum sorgt euch nicht, weil der Sorgengeist der Killergeist ist. Ich möchte euch einladen heute Morgen. Lasst uns Zeit nehmen, es ist Neujahr, wir haben gerade eine Ministry-Woche hinter uns. Wir haben sehr viel tiefreichende Erfahrungen hier mit Gott gemacht. Ich darf mit meinen Worten das Zeugnis von Christina Eschimann von letzten Sonntag weitergeben. Wer von euch waren hier im Gottesdienst? Habt ihr das Zeugnis von ihr gehört? Christina Eschimann kam in der Gebetswoche eine der Abende hier nach vorne fürs Gebet und sie war enorm betroffen und voller Sorge. Sie hat eine Diagnose bekommen und bedenke, sie arbeitet in der Onkologie und sie weiß, was so eine Diagnose bedeutet. Und sie hat gesagt, die haben gesagt, anhand von der Diagnose, das soll sein Krebs vermutet, was die Ärzte gesehen haben. Und das gibt's eine sehr große Operation und sie war ziemlich fix und fertig. Als ich hier war mit ihr an diesem Abend, mit Igor und mit Luba und als wir für sie beteten, sie könnte diese Diagnose kaum aussprechen. Und sie war sehr besorgt und machte sich Sorgen um ihre Gesundheit und was die ärztliche Diagnose sagte. Dann hat sie letzten Sonntag uns, aber wir haben hier gebetet und Mut gehabt, sie zu ermutigen und Gott zu vertrauen um Heilung und dass er eingreift in der Situation. Und die Luba hat ihr Mut zugesprochen, dass diese Sachen, diese Krankheit oder was auch immer diagnostiziert war, soll sie nicht zerstören. Der Ego hat ähnliche Worte ausgesprochen. Und während des Gebets mit ihr hier vorne, wir haben sie gesalbt mit Öl und für sie gebetet, plötzlich hatte ich das Bild von Jesus mit seinen Jüngern auf das stürmische Meer und die hohen Wellen. Und dass sie besorgt waren, volle Sorgen, und sie haben Jesus geweckt. Und sagt, kümmerst du dich nicht, sage ich jetzt mit meinen Worten, dass wir untergehen. Und ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Und genau das Bild hat der Herr, der Heilige Geist, mir in diesem Moment gegeben. Und da habe ich dann zu Christina gesagt, du, diese hohen Wellen, diese Stürme, das dich jetzt in diesem Moment bedroht und was dir Sorgen und Angst und Bange macht, wir bringen das dem Herrn. Und wir beteten. Und sie hat uns letzten Sonntag gesagt, sie waren in St. Gallen und ließ sich untersuchen und ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Die Diagnose war, es ist nur eine Zyste und die Operation ist auch gar nicht so groß und ernsthaft. Sie war so voller Freude und Frieden. Geschwister, wenn der Sorgengeist uns lenkt und leitet, dann ist da kein Raum für Heilung und für Lösungen. Wir wollen diese Killergeist, diese Sorgengeist heute Morgen sagen, du hast kein Recht und Macht über mein Leben. Mein Leben steht unter die souveräne Gnade Gottes. Was auch immer, getrost erwarten wir, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Das ist unsere Zusage. Der Sorgengeist hat nicht das letzte Wort über dein Leben. Und heute Morgen, ganz früh am Morgen, als ich geweckt wurde, wie immer an einem Sonntagmorgen zu beten, das sind die Worte, das der Heilige Geist mir gegeben hat. Laut und deutlich sagt Nein zu der Sorgengeist, dann kannst du glücklich werden. Ich denke, die ganze Zeit beschäftige ich mich mit dieser Thematik, dass Beat hier eine Reihe von Themen vorgegeben hat. Wie können wir glücklich werden? Und der Heilige Geist spricht, sagt Nein zu der Sorgengeist und nenne die Sache bei Namen. Und so war das, als wir mit unserer lieben Schwester Christina Eschimann beteten. Wir sprachen das an mit Name und sagte, du hast kein Recht, uns zu terrorisieren, zu tyrannisieren, weil Jesus Christus ist der Sieger. Womit kämpfst du heute Morgen? Worüber bist du voller Sorge? Du darfst vor Gott kommen und sagen, der Sorgengeist darf mein Leben nicht bestimmen, nur die Güte Gottes. Amen. Ich ermutige euch, komm, lass uns in diesem Moment aufstehen. Lass uns zupacken. In diesem Sinne, Gottes Angebot, die Gnade, dass er uns zuteil werden lässt, was auch immer, und eine bekannte Sorge, dass so viele Menschen fertig macht und kaputt macht, ist die existenzielle Sorge. Und die existenzielle Sorge hängt auch mit finanziellen Sorgen zusammen und so weiter. Oder Sorgen um die Gesundheit, Sorgen um die Zukunft, Sorgen um den morgigen Tag. Was wird dann morgen? Wie werden wir überleben? Eines weiß ich, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, lebst du auch morgen. So ist das Lied entstanden von Bill Gates. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Dieses Lied, das sie komponiert hat, war eine Antwort darauf, dass wir uns nicht Sorgen machen. Weil Jesus lebt, werden wir auch leben und wir werden Überwinder sein. Also während wir singen, haben wir ein gutes Lied, das uns ermutigt und erbaut. Streckt euch aus im Herzen, im Geist, im Gebet. Nachher, am Ende des Gottesdienstes, haben wir auch mit unserem Segnungsteam die Möglichkeit, für Einzelne zu beten. Aber ich spürte früh am Morgen, 4 Uhr heute Morgen, als ich im Gebet war, der Herr sprach hörbar zu mir, sagt Nein zu der Sorgengeist. Sprich das aus? Können wir gemeinsam sagen, ich sage Nein zu der Sorgengeist. Noch einmal. Ich sage Nein zu der Sorgengeist, weil Jesus mein Versorger ist. So, während wir jetzt singen, wenn es irgendetwas spezifisch ist, in dein Herz, in deine Lebenssituation, innerhalb deiner Familie, was auch immer, ich kann von etlichen Dingen reden, was rein menschlich mir Unmengen Sorgen machen soll. Aber wie ich heute Morgen geweckt wurde vom Geist Gottes, hörte ich der Stimme des Heiligen Geistes, sagt Nein zu der Sorgengeist. Amen. Lass uns singen.